Herzlich willkommen zu diesem Podcast, Alenas Blooming Mind. In diesem Podcast geht es rund um Psychologie. In jeder Episode suchen wir uns ein Thema aus, welches wir dann anhand von gewissen Studien hier erklären, euch sagen, wieso gewisse Menschen sich so verhalten, wie sie sich verhalten, woher es kommt, was mit diesen Verhaltensweisen kommt, beziehungsweise was die Folgen davon sind und wie man davon wegkommt. Falls euch das interessiert, dann bleibt dran. So, meine lieben Freunde, hier nochmal herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Die letzte Episode kam, glaube ich, irgendwann im Ramadan, also im Fastenmonat online. Ja. Der ist jetzt auch vorbei. Ich wünsche euch allen ein frohes Zuckerfest. Ist nachträglich natürlich, weil jetzt ist obviously natürlich schon vorbei. Ja, ich hoffe, dass der Monat ganz gut lief bei allen von euch. Weil wir machen das alles immer so um Essen und Trinken. Aber es geht ja eigentlich viel mehr um diese ganze, ich sag mal, Klammern, spirituelle Reise. Beziehungsweise es geht darum, dass man seine schlechten Angewohnheiten absetzt und diese mit guten Angewohnheiten ersetzt. Und das dann natürlich, so gut es geht, auch noch nach diesem Monat beizubehalten, aufrechtzuerhalten. Ja, bei uns lief schon gut. Wir haben auch so eine lustige Sache gemacht. Wir haben innerhalb der Familie auch so eine Challenge gemacht, so eine Abnehm-Challenge. Ich weiß, in dem Monat geht es nicht um Abnehmen, das ist nicht Sinn der Sache. Aber wir dachten uns so, wenn schon, denn schon. Und wir haben dann alle 50 Euro reingelegt und haben gesagt, der Gewinner bekommt es dann. Und tatsächlich hat meine kleine Schwester gewonnen. Meine kleine Schwester hat, glaube ich, 3,2 Kilo abgenommen innerhalb von diesen 4 Wochen. Ich habe nur 2 Kilo, glaube ich, abgenommen. Aber das Lustige bei mir war halt, in dieser einen Woche, beziehungsweise da waren zwischendrin noch Feiertage. Ich meine, es war Ostern. Ja, es war Ostern zwischendrin. Und wir waren dann in Frankreich bei meiner Tante. Und dann haben wir dort natürlich gegessen, getrunken und ich hatte natürlich keine Möglichkeit, irgendwie zum Sport zu gehen. Und es waren dann schon wirklich 3 Tage, glaube ich. Und da habe ich dann wirklich nur gegessen, getrunken und wie schon gesagt, kein Sport. Und das hat dann dafür gesorgt, dass ich einfach dann die 2 Kilo, die ich eigentlich schon abgenommen hatte, zugenommen habe. Und dann hatte ich nur noch, ich glaube, 10 Tage Zeit bis zum Ende. Und innerhalb von diesen 10 Tagen konnte ich gerade mal so die 2 Kilo, die ich ja dann wieder zugenommen hatte, wieder abnehmen. So. Und das Lustige war, dass ich eine Woche nach Ramadan mich dann wieder mal gewogen habe. Und dann hatte ich tatsächlich, 3,5 Kilo abgenommen gehabt. Das heißt, das war ja nicht meine Woche, aber diese 3-4 Tage ohne Sport und wo meine Ernährung so ein bisschen so Larifari war, weil wir unterwegs waren, hat mich wirklich voll aus dem Konzept gebracht. Und das, hat natürlich dafür gesorgt, dass ich verloren habe, aber egal. Meine kleine Schwester hat dann das ganze Geld bekommen, weil insgesamt, ich glaube, wer hat mitgemacht? Meine Mutter hat mitgemacht, mein Papa hat mitgemacht, mein Bruder hat mitgemacht, meine Schwester und ich so 5. Also es ging halt schon so wirklich, ja, also der Gewinner hat 200 Euro einfach so bekommen. Ja, aber war ganz schön, ich gönn's ihr. Ich war auch wirklich sehr stolz auf sie, weil sie ist so ein Mensch, sie isst sehr gerne Chips, Süßigkeiten allgemein, aber Chips so sehr. Und ich habe immer gesagt, ich so, Mariam, raff dich. Also, guck mal, so geht das nicht weiter. Ich weiß, die ersten 1-2 Wochen sind hart, aber dann gewöhnt sich dein Körper irgendwie schon daran und dein Blutzuckerspiegel, der pendelt sich dann irgendwann ein und dann willst du das einfach nicht mehr haben. Und das war dann für sie wirklich so eine Motivation. Mit dem Geld sind wir natürlich als allererstes zum Sephora gegangen und dann auch beim Footlooker. Ja. Eben, so lief's bei uns. Was kann ich euch noch über mein Leben sagen? Da der Ramadan jetzt vorbei ist, kann ich tagsüber trinken. Das Essen ist für mich kein Problem, Leute, ich bin ehrlich mit euch. Aber das Trinken hat bei mir sehr viel ausgemacht, weil ich ein Mensch bin, ich trinke schon sehr viel. Ich glaube, ich trinke, an einem normalen Tag würde ich 3 Liter Wasser trinken, ja, und dann kommt dazu noch 1-2 Tassen Tee. So, und dann trinke ich vielleicht eine Tasse Kaffee, je nachdem. Obwohl ich eigentlich keine leidenschaftliche Kaffeetrinkerin bin. Ich trinke das nur so aus Funktionalität, weil es mich so wach hält, sagen wir es mal so. Ja, und wenn das dann weg ist, dann bin ich sehr träge. Und das hat dann auch automatisch sich auch in meinem Training irgendwie ausgewirkt. Aber ja, wie schon gesagt, in dem Monat geht es nicht darum, irgendwie sehr viel an Kraft aufzubauen oder sehr viel abzunehmen oder dies und das. Einfach das, was du hast, aufrechtzuerhalten. Oder wenn dein Startpunkt nicht gut ist, dann ist das eine gute Möglichkeit, um ein bisschen abzunehmen. Ja, wenn man sich da richtig einstellt, gerade weil man ja so ein begrenztes Zeitfenster hat. Ja. Und jetzt, wie sieht mein Training jetzt aus? Ich bin ehrlich mit euch, Leute. Die eine Woche habe ich komplett normal gemacht, so wie ich sie immer mache. Aber ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber alle sind ja gerade auf diesem, oh, wie heißt das? Dieses Hybrid-Training, glaube ich, nennen die das. Dieses abwechslungsreiche Training. Und das habe ich sowieso gemacht. Also ich habe immer normales Krafttraining gemacht und dann auch noch mein Cardio nebenbei. Also habe dann auch gejoggt und so. Aber jetzt bin ich auf dem Weg, nicht mehr Krafttraining so in Richtung, ich sag jetzt mal, ich will jetzt nicht Bodybuilding sagen, weil ich sehe jetzt nicht wirklich so krass aus wie eine Bodybuilderin, aber ja, habe halt schon ein bisschen was. Ich will jetzt nicht so in dem Bodybuilding-Style bleiben, sondern vielmehr so trainieren wie so ein, wie eine Athletin halt. Und für alle, die es nicht wissen, ich kenne mich da jetzt auch nicht 100% aus und ich will jetzt auch keine falschen Informationen hier weiter verbreiten, aber soweit ich weiß, ist der Grundunterschied zwischen dem Bodybuilding, also dem Krafttraining, den man im Bodybuilding macht und dem Krafttraining, den man in der Athletik macht, der folgende Unterschied ist der, dass beim Bodybuilding geht es darum, deine 4x12 Wiederholungen zu machen und dann immer bis ans Maximum zu gehen und diese Übung langsam und kontrolliert zu machen, so. Und in der Athletik geht es darum, dass du schon an deine Grenzen kommst, aber nicht mit deinem Maximalgewicht trainierst. Es geht hier vielmehr darum, deine Explosivität und deine Geschwindigkeit aufrechtzuerhalten. Und dann machst du Squats zum Beispiel nicht komplett volle Squats, sondern halbe Squats, aber wenn du dann hochgehst, dann gehst du. Aber wenn du dann hochgehst, dann gehst du explosiv hoch. Also als Athlet musst du ja auch immer schnell sein und ja, diese Explosivität, die musst du beibehalten. Und wenn du sehr lange Bodybuilding machst, das sehe ich auch bei Leuten, die ich kenne, die das machen, die können zwar sehr viel Gewichte stemmen, ja, aber es grenzt sie irgendwie in ihrem Bewegungsradius irgendwann ein, wenn sie sich nicht auch auf Sachen wie zum Beispiel Mobilität oder so konzentrieren. Und ja, ich finde das eigentlich ganz interessant. Ja, so habe ich mein Training umgestellt. Mein Ziel ist es tatsächlich auch abzunehmen. Ja, stimmt. Ich habe eine 90-Tage-Challenge angefangen, meine lieben Freunde. Ich habe vor, 10 Kilo abzunehmen, was eigentlich nicht unmöglich ist, weil ich es ja schon mal geschafft hatte. Ja. Die erste Woche ist jetzt rum, jetzt sind wir in der zweiten Woche und bis jetzt läuft alles gut. So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu dieser neuen Episode. Letzte Woche, bruh, guck mal, hier fangen wir schon an. Sort, es gab letzte Woche keine Episode, Alena. Raff dich endlich mal. Entweder hörst du auf, diesen Satz die ganze Zeit zu sagen, oder du fängst an, endlich wirklich jede Woche, so wie du es immer sagst, eine Episode hoch. Egal. Fake it until you make it. So, meine lieben Freunde, in der letzten Episode hatten wir über die emotional abwesende Elternteil 1 geredet. Da haben wir spezifisch über die emotional abwesende Mutter geredet gehabt. Und in dieser Episode geht es um den emotional abwesenden Vater. Ich werde euch eine kurze Definition bzw. eine allgemeine Definition vom Vater geben, dann die Rolle des Vaters allgemein innerhalb der Gesellschaft erzählen. Da werde ich teilweise eigene Rollen bzw. Werte, Normen, die ich selber mit einem Vater verbinde, sagen und auch teilweise welche, die ich von anderen gehört habe, weil ich auf Instagram ja euch gefragt hatte. Danach gehen wir ein bisschen mehr in die Materie und zwar werden wir über die Auswirkungen von dem emotional abwesenden Vater in Bezug auf eine Tochter reden. Da werden wir auch ein bisschen über Sigmund Freud und seine Perspektive der Dinge reden, über den Ödipus-Komplex. Wir werden über Vater-Töchter bzw. auch den Vater-Komplex reden. Im Anschluss werden wir dann über emotional abwesende Väter in Bezug auf Söhne reden, weil am Ende des Tages haben Töchter ja andere Erwartungen von ihren Vätern als Söhne sie haben, beziehungsweise die Abwesenheit eines Vaters kann unterschiedliche Folgen haben für Töchter oder Söhne. Und zu guter Letzt gibt es dann noch ein Fazit, wie jedes Mal, wo ich das alles zusammenfassen werde und dann auch noch ein paar Tipps geben werde. So, let's begin. Meine lieben Freunde, die allgemeine Definition von einem Vater ist einfach, dass es sich hierbei um das männliche Elternteil handelt. Und es gibt verschiedene Arten von einem Vater. Es gibt einmal den biologischen Vater, das ist der Erzeuger. Dieser ist dann mit dem Kind blutsverwandt. Dann gibt es den rechtlichen Vater. Das ist der Mann bzw. das männliche Elternteil, welches Elternrecht und Pflichten trägt gegenüber dem Kind. Und dann zu guter Letzt gibt es noch den sozialen Vater. Der soziale Vater übernimmt persönliche Verantwortung und umsorgt diesen einen Menschen bzw. das Kind. Damit diese Definitionen sehr trocken sind, habe ich mir gedacht, hey, Alena, was ist denn die Rolle eines Vaters bzw. wie sollte ein guter Vater denn eigentlich sein? Und egal, ob ich mich selber gefragt habe oder andere gefragt habe, sehr oft habe ich folgende Sachen gehört. Ein Vater bzw. ein guter Vater sollte der Versorger der Familie sein, sollte der Beschützer sein. Teilweise haben Leute auch gesagt, dass es die Säule bzw. der Anker der Familie ist, also das, was die Familie so zusammenhält. Und als ich noch ein bisschen mehr nachgedacht habe, dachte ich mir so, guck mal, Mütter bringen einem, da sie ja die Mutter sind, da sie ja weiblich sind, da sie ja im allgemeinen Fall, also in der Mehrheit, mehr, ich sag jetzt mal, femininere Energie bei sich haben, sind das die Leute, die uns Eigenschaften wie zum Beispiel Liebe beibringen, Fürsorge beibringen, Zuneigung beibringen. Zu diesen Menschen bzw. zur Mutter gehen wir, wenn wir eine Sorge haben und wenn wir umarmt werden wollen. Oder wenn wir allgemein einfach wollen, dass sich jemand um uns kümmert. Was so ein bisschen in Richtung Pflege geht, Verpflegung geht. Und zum Vater gehen wir aber hin, wenn wir zum Beispiel Sachen wie zum Beispiel Respekt, Disziplin oder Loyalität lernen wollen. Also eher so ein bisschen härtere Faktoren. Das ist das, was ich so für mich so gefunden hatte. Und dann habe ich auch erfahren, dass je unterstützender ein Vater ist, desto abenteuerlustiger bzw. offen sind dann die Kinder für neuere Dinge. Denn wenn zum Beispiel ein Kind spielt, dann ist die allergrößte Sorge einer Mutter, was, wenn mein Kind sich verletzt? Dann sagt man immer so, hey, renn nicht so schnell, hey, spring nicht von dort, hey, mach nicht das, hey, mach nicht dies. Wohingegen ein Vater sich eher so denkt, hey, renn mal ein bisschen schneller, fall mal runter. Also natürlich ist es dem Vater nicht egal. Der Vater wird jetzt das Kind nicht nehmen und von der einen Wand zur anderen Wand so rumschubsen, rumschlagen und sagen, ja, tough it up oder so, werd härter oder so. Tu so, als wäre nichts passiert. Nein, das natürlich nicht. Aber bei einem Vater hat man viel, viel mehr Spielraum und es passiert tatsächlich auch öfter, dass sich Kinder verletzen, wenn sie mit ihren Vätern spielen, weil Väter, wie schon gesagt, eher so ein bisschen, dann, man sagt ja auch allgemein, Männer werden ein bisschen später reifer. Das ist so eine Sache, da unterschreibe ich nicht 100%, also das unterschreibe ich nicht so wirklich. Aber am Ende des Tages sind sie ein bisschen abenteuerlustigere, sagen wir es mal so, im Gegensatz zu der Mutter. So im Allgemeinen, das sind jetzt alles nur allgemeine Sätze, die ich hier mache. Und Väter sind allgemein einfach alles in allem etwas lockerer. Und deshalb ist es immer ein bisschen anders, mit denen zu spielen. Das heißt aber noch lange nicht, dass ein Vater seinem Kind, seiner Tochter oder seinem Sohn alles erlauben würde. Nein, denn am Ende des Tages sind, was Prinzipien angeht, Männer viel mehr. Man sagt ja, Männer sind rationaler, Frauen sind emotionaler. Und ich bin der Meinung, dass das eigentlich schon größtenteils stimmt, nur denke ich, dass wir als Gesellschaft das komplett falsch verstehen und das auch irgendwie voll ins schlechte Licht darstellen, als wäre Emotionalität etwas Schlechtes. Nein, ganz im Gegenteil. Schaut euch mal manipulative Menschen an. Das sind Menschen, die können die Emotionen von anderen so zack einmal nehmen und dann rumtwisten und dann dafür sorgen, dass die Menschen das bekommen, was sie wollen. Aber darum geht es hier nicht, sondern bei Männern ist es so, aufgrund dessen, dass sie sehr rational sind, haben sie Prinzipien und an diese Prinzipien bzw. an diese Regeln halten sie sich und sie wollen auch, dass ihre Kinder sich an diese Regeln halten. Das heißt, innerhalb dieser Spiel, innerhalb dieser Prinzipien oder dieser Regeln haben wir einen gewissen Spielraum. Ihr müsst euch das vorstellen wie auf der Autobahn, diese Leitplanken. Du kannst dort geradeaus fahren, du hast 3, 4 Spuren, aber über diese Leitplanke darfst du nicht hingehen. Und alles in allem, wenn man den Spielraum, den man mit einem Vater hat, zu dem Spielraum vergleicht, den man mit der Mutter hat, ist der meistens größer. Und das ist natürlich sehr, sehr gut, weil in der Bindungstheorie, also es waren die Episoden davor, haben wir ja gesagt, dass es für uns Kinder ganz, ganz wichtig ist, uns selbst und unser Umfeld so gut es geht zu erforschen. Denn wenn wir unser Umfeld sehr gut erforschen, dann sammeln wir Erfahrungen. Wenn wir Erfahrungen haben, dann haben wir Wissen. Und wenn wir Wissen haben, dann wissen wir, ey, wenn ich A mache, passiert B. Wenn ich B mache, passiert C. Und wenn ich C mache, passiert D. Und dieses ganze Wissen, diese ganzen Erfahrungen, die geben uns halt Sicherheit in dem, was wir machen. Und das hilft uns wirklich sehr, wenn wir unser Leben leben wollen. Und wie schon gesagt, lernt man durch den Vater sehr oft Werte wie zum Beispiel Disziplin, oder Respekt zum Beispiel. Und das sind wirklich Sachen, die bringen uns im Leben wirklich sehr, sehr weit. Denn egal wie liebevoll du bist, wenn du am Ende nicht respektvoll gegenüber jemandem bist, dann kann das, was du machst, noch so sehr aus Liebe kommen, muss aber am Ende nicht wirklich das Richtige sein. Und dazu werde ich später noch mehr drauf eingehen. So, jetzt reden wir über die Auswirkungen, die ein emotional abwesender Vater auf seine Tochter hat. Und der allererste Begriff, der mir hier eingefallen ist, wenn es darum geht, dass es Töchter gibt, dessen Väter nicht wirklich da für sie waren, also emotional auch abwesend waren, ist mir der Vaterkomplex bzw. Daddy-Issues eingefallen. Für alle, die diesen Begriff noch nicht kennen, dieser Begriff beschreibt den Zustand einer Frau, die aufgrund von einer gestörten Beziehung zu ihrem Vater mit älteren Männern ausgeht oder eine andere Art und Weise von gestörtem Verhalten ausübt, um ihre eigenen Unsicherheiten auf den Partner zu projizieren. Sprich, es gibt einen Vater, der hat seine Tochter sehr schlecht behandelt und diese Tochter sucht sich dann mit Absicht einen älteren Mann aus und stellt sich dann unbewusst vor, dass es der Vater ist und versucht dann dieses ganze Szenario noch einmal zu spielen. Und man muss hier klarstellen, dass es sich bei diesem Begriff, also bei Daddy-Issues oder bei dem Vaterkomplex, so wie wir es hier im Deutschen kennen, nicht um eine wissenschaftlich erforschte oder klinische Definition handelt, sondern vielmehr um eine gesellschaftliche Definition, die man oft aus der Musik- oder Filmindustrie hört. Es gibt ganz, ganz viele Filme da oder Lieder, da sagt man immer so, ja, such dir ein Mädchen, was Daddy-Issues hat, dies, das ist viel, viel einfacher, damit hast du weniger Kopfschmerzen, weil das sind, denn am Ende des Tages profitieren beide Seiten davon, wie der Mann profitiert davon, weil er sich denkt, hey, ich muss ihr einfach nur Geld geben oder ich muss ihr einfach nur teure Sachen kaufen und dann kann ich mir alles erlauben, was ich möchte und kann nebenbei so viel, in Klammern, sage ich mal, Scheiße bauen, wie ich möchte. Am Ende des Tages kaufe ich ihr eine Chanel-Tasche oder eine Hermes-Tasche und alles ist schön und gut, weil dieses Mädchen ja sagt, ich will nur so materialistische Sachen, ja. Oder dieses Mädchen möchte einfach nicht so viel haben. Sie möchte einfach nur Liebe, Zuneigung. Das war's, das, was sie von ihrem Vater nicht bekommen hat. Man muss jetzt nicht unbedingt voll auf materialistische Sachen hingehen, direkt so auf diese Sugar Babies, so in diese Richtung gehen. Also Sugar Baby, Sugar Daddy und so. Und die Frauen profitieren halt davon, dass sie A, entweder dieses Kindheitstraumata, was sie ja von ihrem Vater hatten, dann so versuchen zu kompensieren, wo sie sich denken, mein Vater war nicht da für mich, weder emotional noch materialistisch, dann suche ich mir lieber jemanden aus, der materialistisch zwar da ist, aber emotional nicht da ist, dann habe ich weniger Kopfschmerzen, dann, keine Ahnung, bin ich zwar nachts alleine, aber bin dann irgendwie in meinem Penthouse und habe dann irgendwie meine Chanel-Bag, meine Hermes-Bag, mein, was weiß ich, Champagner, dies, das, Ananas. Oder es sind dann die Frauen, aufgrund dessen, dass ihr Vater emotional abwesend war, haben sie sich schon an diesen Schmerz gewöhnt. Und sie sehen es gar nicht mal als Schmerz ein, sondern sehen es als Normalität und denken, ja, so gehört sich das halt so. Das sind die Menschen oder beziehungsweise die Frauen, denen das nicht mal bewusst ist, dass das, was sie machen, falsch ist. Ja, das sind so die zwei Auswege so. Gibt natürlich auch viel, viel mehrere. Ich habe jetzt nur die zwei ausgesucht, weil das die meisten betrifft. Aber alles in allem werden diese Frauen in dieser Musikindustrie oder in dieser Filmindustrie aufgrund von diesen Daddy-Issues, wenn sie dort mal irgendwie aufgegriffen werden, sehr stark sexualisiert und als dumm und naiv dargestellt. Und wir müssen uns hier bewusst sein, dass das in beiden Fällen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, kein gesundes Verhalten ist und dass das früher oder später wirklich Probleme mit sich hat. Das heißt, es macht nicht wirklich viel Sinn, als Mann eine Tochter, die Daddy-Issues hat, zu daten oder mit ihr zusammenzukommen. Denn früher oder später merkt man, dass diese Frauen sehr impulsive Verhaltensstörungen haben, sagen wir es mal so. Und das wird einem dann nicht mehr weiter viel bringen im Laufe des Lebens. Und aufgrund dessen, dass das ja kein klinisch erforschter Begriff ist, könnte man ja jetzt sagen, ja, das muss ja aber auch nicht stimmen, weil wie schon gesagt, Film und Musik, die Film- und Musikindustrie, die, wie soll ich das sagen, die polarisiert das sehr stark und stellt ein komplett falsches Bild dar. Ja, aber nichtsdestotrotz kennen wir doch selber sehr, sehr viele Beispiele, wo dieses Phänomen halt wirklich eintritt. Zum Beispiel Hugh Hefner, das ist ja der Besitzer von dieser Playboy-Mansion, dieser alte Mann, der dann irgendwie, was weiß ich, wie viele junge Mädchen um sich herum hatte. Oder R. Kelly. Okay, bei R. Kelly ist es jetzt so, dass er den Mädels versprochen hatte, dass er sie Fame macht, aber am Ende des Tages wurden sie einfach nur Opfer von sexueller Gewalt. Aber ja, alles in allem gibt es auch noch unzählige weitere Beispiele, wo man sieht, hey, dieses Phänomen, das stimmt, also da muss ja, wenn es so falsch wäre, dann würden wir im Real-Life-Beispiel ja nicht solche Sachen haben und da gibt es diese Sachen, ja. Und dann habe ich mich gefragt, ja, woher kommt es denn? Und da wollte ich dann als allererstes natürlich auf den Vater der Psychologie, kann man so sagen, zurückgreifen und zwar auf Sigmund Freud, denn der hat gemeint, dass sich die Sexualität eines Menschen schon ab der Geburt entwickelt. Und Säuglinge haben dementsprechend schon eine gewisse Sexualität ab der Geburt, aber die ist noch nicht komplett entwickelt, die ist noch nicht vollständig. Und da gibt es 5 Phasen, die jedes Kind bzw. jedes Säugling abschließen muss, bis es dann endgültig die vollständige Sexualität erreicht hat. Und wenn einer dieser Phasen nicht vollständig abgeschlossen wurde, kann es dann im Erwachsenenleben zu Problemen führen. Die erste Phase ist die orale Phase, die zweite Phase ist die anale Phase, die dritte Phase ist die phallische Phase, die vierte Phase ist die Latenzphase und die fünfte ist die genitale Phase. In jeder dieser Phasen hat das Kind bzw. das Säugling gewisse Bedürfnisse bzw. gewisse Triebe, die dann natürlich gestillt werden müssen. Und diese Bedürfnisse und diese Triebe kann man nicht mit denen eines Erwachsenen gleichstellen. Also das möchte ich hier nochmal sagen. Und da kommt uns folgender Begriff relativ schnell entgegen, und zwar der Ödipus-Komplex. Nach Freud gehört dieser Ödipus-Komplex zu der dritten Phase, also zur phallischen Phase. Und dieser stammt aus der griechischen Mythologie, beziehungsweise wurde von der griechischen Mythologie inspiriert. Ich gebe euch jetzt ein bisschen so eine Kurzfassung davon. Es gab einen König namens Laos und der hatte einen Sohn, der hieß Ödipus. Durch ein Orakel wurde Laos prophezeit, dass sein Sohn Ödipus ihn umbringen wird in der Zukunft, um seine eigene Mutter bzw. die Frau von Laos heiraten zu können. Deshalb hat Laos ihn, also Ödipus, als Kind mit durchbohrten Knöcheln ausgesetzt. Ödipus wurde aber später durch den König von Korinth gerettet und einige Jahre später hat er dann tatsächlich, so wie das Orakel prophezeit hatte, seinen eigenen Vater umgebracht und seine eigene Mutter geheiratet. Und Sigmund Freud beschreibt mit dem Ödipus-Komplex Folgendes. Und zwar, dass ein Kind sein gleichgeschlechtliches Elternteil in einer bestimmten Entwicklungsphase ablehnt und um die Aufmerksamkeit und um die Liebe des gegengeschlechtlichen Elternteils kämpft. Hier sprechen wir oft von der Mutter-Sohn-Beziehung und ich sage hier spezifisch, um die Aufmerksamkeit und Liebe des gegengeschlechtlichen Elternteils kämpft. Also ein Sohn kämpft um die Liebe und Aufmerksamkeit von der eigenen Mutter, weil das Kind, das gleichgeschlechtliche Elternteil, also der Sohn, sein Vater, wirklich als Konkurrenz sieht. Und das Kind fühlt sich dann in der Phase zum gegengeschlechtlichen Elternteil, also zur Mutter, hinzugezogen. Und wie ich davor schon erklärt hatte, hat Freud gesagt, dass das nur eine Phase ist. Das heißt, im besten Fall löst sich dieser innere Konflikt dass das Kind gegenüber seinem gleichgeschlechtlichen Elternteil hat, also der Sohn zu seinem Vater hat, nicht mehr, also der löst sich auf und er sieht dann den Vater nicht mehr als Konkurrent, sondern vielmehr fängt er an, sich mit seinem Vater zu identifizieren und dadurch dann auch noch viel mehr, also sich viel mehr diesem gleichgeschlechtlichen Rollenbild, also diesem männlichen Rollenbild bewusst zu werden. Die Fixierung auf das gegengeschlechtliche Elternteil, also der Mutter in dem Fall, verschwindet dann natürlich auch. Ja, meine lieben Freunde, so, das ist Freuds Perspektive. Und Freud hat dann auch etwas in Bezug auf Vater-Töchter gemacht, gesagt, beziehungsweise dem Vaterkomplex. Und zwar, wie ich davor schon gesagt habe, hat Freud gemeint, dass sich die Töchter, also dass Töchter sich nicht 100% so verhalten, aber sie tendieren dazu, Partner zu suchen, die ihrem Vater ähnlich aussehen, beziehungsweise ähnlich sind, auch was Verhalten angeht. Und das gilt auch für die Töchter, die eingeschüchterte Beziehungen zu ihren Vätern hatten. Also es muss jetzt nicht sein, dass eine Tochter, die, sagen wir, die ganze Zeit das Princess-Treatment bekommen hat und alles von ihrem Vater bekommen hat, sich dann auch einen Mann aussucht, der ihr jeden Wunsch von den Lippen abliest. Nein, es kann auch eine Tochter sein, die eine sehr schlechte Beziehung zu ihrem Vater hatte, der auch sehr abwesend war, dass sie dann auch sich so ein Partner in Zukunft aussucht, weil ich davor schon gesagt habe, Szenario A, sie möchte entweder das, was sie die ganze Zeit schon erlebt hat, einfach weitererleben, weil sie darin nichts Falsches sieht. B, sie möchte das, was sie erlebt hat, weitererleben, weil sie Angst davor hat, dass es vielleicht noch schlimmer werden kann, denn sie weiß ja gar nicht, wie es sich anfühlt, mit jemand anderem zu sein, der zum Beispiel mal die ganze Zeit anwesend ist. Sie denkt sich, diesen Schmerz kenne ich, den anderen Schmerz kenne ich nicht. Und dementsprechend, beziehungsweise sie denkt, dass da auch ein anderer Schmerz mit verbunden ist, wenn sie eine andere Entscheidung treffen würde. Sagen wir, eine Tochter, die einen emotional abwesenden Vater hat, sie wird sagen, hey, ich suche mir lieber jemanden aus, der sich gar nicht um mich kümmert, so emotional, anstatt jemanden, der mich zum Beispiel physisch, der physisch Gewalt an mir ausübt. Also das ist mir lieber. Was sie sich aber nicht im Hinterkopf behält, ist, dass es nicht nur, also es ist nicht immer so, dass der Mann entweder emotional abwesend ist oder physisch gewalttätig ist. Nein, muss ja nicht unbedingt sein. Es kann ja auch einer sein, der gesund, ein Bindungstyp in einem gesunden Maß hat und ja, aber das kann sie sich nicht so wirklich erdenken. Das ist Szenario Nummer B oder Szenario Nummer C. Sie hat den Schmerz, den sie dort gesehen hatte von ihrem Vater, hat sie wahrgenommen und sucht sich dann mit Absicht zu jemandem aus, damit sie diesmal die Oberhand hat, weil sie sich denkt, hey, ich weiß, wie das Spiel geht, aber diesmal werde ich mich nicht von ihm ausnutzen lassen, diesmal werde ich nicht zulassen, dass er abwesend ist, diesmal werde ich die Oberhand haben, so mäßig. Also sie versuchen dann quasi, wie soll ich das sagen, das ganze Szenario und das ganze Spiel ein bisschen umzudrehen. Oder diese Mädels, aufgrund dessen, dass ihre Väter so waren, haben sie dann Probleme damit, ihre Grenzen zu ziehen und wollen dann wirklich, wenn sie zum Beispiel der Liebling waren von dem Vater, versuchen sie wirklich alles Mögliche zu machen, damit sie die Aufmerksamkeit vom Vater immer bekommen. Und dann suchen sie sich einen Mann aus, beziehungsweise sie denken, die einzige Art und Weise, wie man einen Mann glücklich macht, ist, indem man ihm jeden Wunsch von den Lippen abliest. Ein perfektes Beispiel hier ist Jeffrey Epstein und ich hoffe, ich spreche ihren Namen richtig aus, Ghislaine Maxwell. Jeffrey Epstein war ja, soweit ich mich richtig erinnere, ein berühmter Investment-Makler, glaube ich. Also er hat wirklich im Namen von anderen Menschen Investitionen geführt und es waren auch nicht normale Menschen, es waren wirklich reiche Menschen, berühmte Menschen. Und er hatte anscheinend immer eine Vorliebe für jüngere Mädchen gehabt und wurde dann später als Sexualstraftäter auch verhaftet. Und 2019 hat er, so wie man es gehört hat, sich selber umgebracht im Gefängnis. Und weil er ja tot ist, versuchen sie jetzt auch noch Ghislaine, also seine Frau, ich glaube es war seine Frau oder seine Freundin, sie ist jetzt glaube ich auch im Gefängnis, oder also sie wurde jetzt auch quasi gegen, sie gibt es auch eine ein Prozess. Und zwar war das so, dass die beiden zusammengearbeitet hatten. Jeffrey war derjenige, der die Connections quasi hatte. Wobei Ghislaine war auch sie hatte auch Connections gehabt. Ghislaine kam sogar von einer reichen Familie. Jeffrey hat sich das alles in Klammern selbst erarbeitet. Also dieses Geld, weil er auch relativ gut war, was Zahlen angeht. Die beiden haben sich dann kennengelernt, sind dann zusammengekommen. Und er hat dann dafür gesorgt, dass Ghislaine ihm dann immer so jüngere Mädchen so bringt, indem sie sagt zu dem Mädchen, hey, guck mal, ich kenne den und ich kenne den und ich kenne den. Und sie kennt die Person ja teilweise selber, weil sie ja selber in dieser ganzen, mit diesen ganzen Leuten Kontakt hatte, weil sie ja selber aus einer wohlhabenden Familie kam und teilweise wegen ihrem Freund, Mann, ich weiß nicht, Jeffrey. Und dann hat sie die Mädchen quasi angelockt zu Jeffrey und zu seiner Insel. Der Mann hatte eine eigene Insel gelockt und dort wurden die Mädchen dann sexuell belästigt, teilweise auch missbraucht und alles Mögliche. Und das Ding bei Ghislaine ist, dass sie, soweit ich weiß, die letzte Tochter war und sie war eine richtige Vatertochter. Also sie war der Liebling von ihrem Vater. Ihr Vater hat, glaube ich, sogar, ich weiß nicht, ob es ein Haus war oder eine Insel, keine Ahnung, sowas in die Richtung, hat er für sie gekauft und auch nach ihr benannt. Und hier sehen wir Folgendes: Ghislaine hat alles gemacht, damit ihr Vater sich nur um sie kümmert. Und dann hat Ghislaine in der Zukunft alles gemacht, was Jeffrey wollte. Auch so Sachen wie zum Beispiel jüngere Mädchen anlocken, damit seine Bedürfnisse gestillt werden, damit sie der Liebling ist von Jeffrey. Also, versteht ihr, was ich meine? Das ist keine Art von gesunde Grenze. Also sie konnte da einfach nicht Nein sagen. Und das sind so Beispiele. Man muss aber am Ende des Tages auch sagen, dass es keine empirischen Belege gibt für die Existenz des Ödipus-Komplexes. Also es muss nicht immer so sein. Wie schon gesagt, es gibt ja auch immer mal wieder Ausnahmen. Beziehungsweise es gibt ja verschiedene Auswege. Ich habe euch ja jetzt gerade alle Auswege gesagt. Und da diese ganzen Sachen, die Sigmund Freud gesagt hat, so ein bisschen, wie schon gesagt, wischiwaschi waren, beziehungsweise es keine empirischen Belege gab, habe ich eine Studie geholt, die könnt ihr auch unten durchlesen, und zwar von der Chicago School of Professional Psychology. Und da hat man die unsichere Bindungsart und die Auswahl an romantischen Partnern von Frauen analysiert, dessen Väter emotional abwesend waren. Alles in allem wurde die Studie 2014 veröffentlicht und ich sage euch jetzt die Kurzfassung. Man hat herausgefunden, dass die Vater-Tochter-Beziehung eine wichtige Rolle darin spielt, welche Auswahl die Töchter in der Zukunft treffen werden in Bezug auf ihren zukünftigen Partner. Denn die Töchter, dessen Väter emotional abwesend waren, tendieren anscheinend dazu, emotional abwesende Partner, meine ich, auszusuchen, um damit ihre Kindheitstraumata zu heilen. Und das habe ich ja davor auch gesagt. Es gibt verschiedene Szenarien und eins davon ist halt das. Und hier haben wir dann auch den Beweis bzw. den Beleg dazu. Und in dieser Studie, Scheffler und Naus, Folgendes gesagt, 1999, es ist wichtig für eine Tochter, sich mit ihrer Mutter zu identifizieren, weil sie ja dann auch eine kommende Mutter werden in der Zukunft, beziehungsweise eine kommende Ehefrau. Dennoch wird das Selbstwertgefühl und die Selbstdefinition, also diese eigentliche Frage, wer bin ich, beziehungsweise die Antwort auf diese Frage und die Sicherheit in ihrer eigenen Femininität von der Akzeptanz des Vaters beeinflusst. Und hier gibt es ja sehr viele Beispiele. Stellt euch mal einen Vater vor, der die ganze Zeit einen Sohn wollte, aber immer nur Töchter bekommen hat. Glaubt mir, mindestens eines dieser Töchter wird sich verhalten wie ein Junge. Ob es jetzt für die ganze Zeit des Lebens ist oder nur für einen gewissen Abschnitt, ist eine komplett andere Sache. Aber so ist es halt. Warum? Weil der Vater quasi, wenn er die ganze Zeit einen Sohn wollte, gegen diese Femininität sein wird. Und das wird er dann auch gegenüber seiner Tochter ausüben, beziehungsweise dass sie dann auch spüren lassen und sie wird sich dann dementsprechend auch verhalten. Und zu guter Letzt, was ich auch sehr interessant fand in der Studie, war, dass dann noch folgendes Statement gemacht wurde. Die Art und Weise, wie eine Tochter sich selbst wahrnimmt, ist verbunden mit der Art und Weise, wie ihr Vater sie sieht. Wenn sie das Gefühl hat, dass ihr Vater sie als dumm sieht, wird sie das höchstwahrscheinlich auch glauben. Je unterstützender der Vater ist, desto selbstbewusster ist die Tochter. Und das kann ich auch wirklich unterschreiben, denn ich kenne das von mir. Mein Vater zum Beispiel hat mir beigebracht, wie man Autoreifen wechselt. Werde ich das brauchen? Man weiß es nicht, Gott bewahre, aber größtenteils nicht. Warum? Weil stell dir mal vor, dein Reifen platzt, du bist auf der Autobahn, alles was du machen kannst, wenn es halt nicht so schlimm ist, wir gehen jetzt mal von einem relativ milden Beispiel aus, ist rechts ranfahren. Du musst rechts ranfahren an diesen Unfallstreifen, deine Warnweste anziehen, das Warndreieck aufstellen, dann hinter die Leitplanke und dann den ADAC anrufen oder wen auch immer, wo auch immer man dann versichert ist. Du darfst dort deinen Reifen nicht wechseln. Egal, wo du bist, du darfst theoretisch gesehen nirgendwo deinen Reifen wechseln. Also wenn es so auf der Autobahn ist, Landstraße ist, dies, das, Ananas. Du musst eigentlich immer den ADAC rufen. Außer du willst jetzt von Sommerreifen auf Winterreifen wechseln. Das ist jetzt was komplett anderes. Sprich, obwohl ich das wahrscheinlich, hoffentlich, inshallah, niemals gebrochen werde, weil wir bei der ADAC angemeldet sind und ich das theoretisch gesehen auch nicht darf, hat mir mein Vater das trotzdem beigebracht, weil er sich gedacht hat, hey Alena, das wirst du irgendwann brauchen. Und mit dieser Information fühle ich mich sicherer. Warum? Weil ich weiß, zum einen, er hat mir das beigebracht, zweitens, ich habe die Bestätigung von ihm bekommen, dass ich das auch wirklich kann. Und das hat dafür gesorgt, dass er auch glaubt, dass ich es kann. Und das wiederum sorgt dafür, dass ich selbstbewusst bin. Versteht ihr, was ich meine? Also es ist sowas wie ein Kreis, der sich dann auch schließt. Und je öfter ein Vater zu seiner Tochter sagt, hey, du kannst es, ich glaube an dich, desto mehr wird die Tochter natürlich daran glauben. So, meine lieben Freunde, das waren die Auswirkungen von emotional abwesenden Vätern auf Töchter bezogen. Und jetzt reden wir über die Folgen, die ein emotional abwesender Vater hat in Bezug auf die Söhne. Da habe ich wieder eine Studie ausgesucht. Die Studie ist, ich bin ehrlich mit euch, die ging, ich glaube, knapp 180 Seiten. Ihr müsst euch das nicht alles durchlesen, habe ich auch nicht tatsächlich gemacht. Aber ich nehme euch jetzt mal die Keypoints daraus. Robert Truman hatte die Vater-Kind-Beziehung beobachtet und hat da Folgendes herausgefunden, und zwar, dass das Selbstbewusstsein und die Reife von einem Sohn davon abhängt, wie der Vater ihn sieht, beziehungsweise wie sehr der Vater ihn liebt. Denn schon von klein auf schaut der Sohn ja auf den Vater auf, da der Vater ja größer als der Sohn ist, stärker als der Sohn ist, also so im Kleinkindalter, wir reden hier wirklich von kleinen Kindern. Und der Sohn will dann irgendwann genauso stark sein, irgendwann genauso groß sein und will dann genauso wie der Vater irgendwann das Brot nach Hause bringen. Ich weiß, wir leben im 21. Jahrhundert, Frauen dürfen auch arbeiten, ich arbeite ja auch, alles schön und gut, ja. Aber wir gehen hier aufgrund dessen, dass es eine Studie ist, von Vergangenheitswerten gehen wir hier aus. Und da merkt man halt auch jedes Mal, dass der Sohn immer, aber auch wirklich immer versucht, seine Sachen, die er kann, beziehungsweise wenn er mal etwas lernt, er versucht das immer seinem Vater als allererstes zu zeigen. In der Psychologie sagt man auch, wenn du erfahren möchtest, ob du für jemanden wichtig bist, dann oder wer für eine Person wichtig ist, dann versuch das nächste Mal, wenn diese eine Person einen Witz macht, schau mal, auf welche Person die Person als allererstes schaut. Das ist wahrscheinlich die Person, höchstwahrscheinlich die Person, von der diese Person, die den Witz macht, am meisten die Bestätigung möchte oder versucht, diese Person zu überzeugen. Und dasselbe ist es auch beim Kind, beim Sohn. Wenn der Sohn etwas macht, dann will er es am besten dem Vater zeigen. Klar, der Mutter auch, das ist jetzt mal eine komplett andere Sache. Wir lassen die Mutter jetzt in diesem Abschnitt mal komplett weg. Aber für den Sohn ist der Vater nochmal was anderes. Und deshalb möchte er das dem Vater zeigen. Und warum will er es dem Vater zeigen? Er will die Bestätigung von dem Vater haben. Er will, dass der Vater sagt, ich habe gesehen, dass du es kannst, du hast es gut gemacht, ich bin stolz auf dich. Und mit jeder Bestätigung, die der Sohn dann bekommt von dem Vater, wird der Sohn dann auch selbstbewusster. Und hier sehen wir Folgendes. Bei der Tochter war es doch dasselbe. Das heißt, das Selbstbewusstsein oder das Selbstwertgefühl allgemein hat sehr, sehr viel mit dem Vater zu tun. Wirklich sehr, sehr viel mit dem Vater zu tun. Und dementsprechend hat dann auch die Abwesenheit von einem Vater Auswirkungen. Und zwar auf die Emotionen, weil innerhalb der Gesellschaft sieht man den Vater als eine sogenannte wirtschaftliche und physische Sicherheit. Es ist derjenige, der das Brot nach Hause bringt. Es ist derjenige, der die Familie beschützt. So physisch auch. Ihr versteht schon, was ich meine. Und um diesen Status beizubehalten, beziehungsweise diese gewisse, ich sag mal, Härte beizubehalten, überlassen sie, ich sag mal, weichere Faktoren, wie zum Beispiel das Pflegen, das Fürsorgen oder das Lieben, eher der Mutter. Weil ein Mann dieses als, ich sag mal, in Klammern unmännlich sieht. Das ist, geht schon ein bisschen in die Richtung toxische Maskulinität, aber das ist nochmal ein komplett anderes Thema, weil wenn es ein Extrem ist, dann ist es echt nicht gut. Aber ihr wisst, was ich meine. Und anstatt diese Maskulinität mal beiseite zu legen, also anstatt, dass der Vater diese Maskulinität, diese Härte beiseite legt, unterdrückt er seine Emotionen. Das heißt, er zeigt keine Emotionen. Das sorgt dafür, dass sich das Kind emotional von dem Vater trennt, weil es sich denkt, Maskulinität und Emotionalität bzw. Emotionen, das geht nicht Hand in Hand, weil er von seinem Vater nie Emotionen bekommen hat, sondern nur von der Mutter. Und dann denkt der Sohn, ah, ein Mann ist nicht emotional, ein Mann schreit nicht, ein Mann weint nicht, ein Mann zeigt seine Gefühle nicht. Und das sorgt dann dafür, dass das Kind einen gewissen Hunger in sich hat. Und zwar diesen Hunger bzw. die Sehnsucht nach der emotionalen Bindung zum Vater. Und das nennt man im englischen Sprachraum redet man hier von Father Hunger. Und James Herzog hat eine Studie gemacht im Jahr 1980. Und zwar hat er das Verhalten von Jungs beobachtet im Alter von 18 bis 28 Monaten. Das sind anderthalb. Er hat diese Kinder beobachtet innerhalb von einer 6-monatigen Periode. Und er hat gesehen, dass alle Jungs folgende Gemeinsamkeit hatten. Erstens, sie hatten alle nachts Albträume. Und zweitens, das waren alles Familien, bei denen die Eltern geschieden waren oder der Vater war auf eine andere Art und Weise abwesend. Entweder war er emotional abwesend, entweder war er die ganze Zeit am Arbeiten oder er ist halt verstorben. Und nichtsdestotrotz hatte Herzog herausgefunden, dass alle diese Jungs, wie schon gesagt, Albträume hatten und tagsüber hat er diesen Kindern dann quasi er hat diese Kinder in so einen Spielraum gebracht und die haben dann quasi mit Puppen gespielt und sehr viele von diesen Kindern haben dann ihre Albträume reinszeniert mit diesen Puppen. Es gab dann immer einmal eine Puppe, die das Kind symbolisiert, einmal eine Puppe, die die Mutter symbolisiert und einmal eine Puppe, die den Vater symbolisiert und dann natürlich das angsteinflößende Etwas, dieses Monster oder was auch immer. Und jedes Mal, wo das Kind dann quasi die Puppe genommen hat, die den Vater symbolisiert, beziehungsweise jedes Mal, wo der Vater dann quasi ins Spiel kam, hatten diese Jungs Sätze gesagt, wie zum Beispiel, alles wird gut, ich bin jetzt da, ich werde dich beschützen. So hat Herzog dann die Annahme gemacht, dass der Vater dafür sorgen könnte, dass die Albträume aufhören. Und alles in allem hatte man dann später gesehen, dass die Beobachtungen von Herzog gezeigt haben, dass der Vater auch eine wichtige Rolle während der Entwicklung der maskulinen Identität der Jungs spielt. Und es ist auch wichtig, dass der Vater da ist, weil der Vater die Grundbausteine für die Art und Weise aufstellt, wie ein Junge später mit seiner zukünftigen Partnerin umgeht. Denn wenn ein Vater seine Ehefrau, also wenn ein Mann seine Ehefrau vor seinem Kind anschreit, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dieser Sohn dann später im Leben seine eigene Partnerin, seine eigene Ehefrau auch anschreien wird. Weil in diesem Zeitraum, wo er diese Kinder beobachtet hat, wir haben ja gesagt, zwischen 18 und 28 Monaten, sind diese Jungs in einer besonderen Phase, und zwar in dieser Androgynisierung. Und in dieser Phase entwickelt sich die Geschlechtsidentität. Das heißt, das ist eine Kombination von Femininität und Maskulinität. Jeder Mensch, egal ob Junge oder Mädchen, egal ob Mann oder Frau, jeder Mensch hat beides in sich. Sowohl Femininität als auch Maskulinität. Bei Männern ist die Maskulinität im Allgemeinfall, also im, ich will jetzt nicht Normalfall sagen, so, ich will jetzt nicht sagen, die anderen sind abnormal oder so, aber ihr wisst, was ich meine. In der Regel sind sie bei Männern, ist die Maskulinität höher und bei Frauen ist die Femininität höher. Sprich, genau in dieser Phase ist die Anwesenheit des Vaters, wie die Söhne vor allem, sehr, sehr wichtig. Da sich die Söhne ja, wie ich davor schon gesagt habe, das hat ja Freud auch gesagt gehabt, in der Phase von der Mutter distanzieren und die Nähe des Vaters suchen, weil sie sich an dem Vater orientieren. Und eine andere Sache, die sich auch in dieser Phase entwickelt, ist die Aggression. Sprich, die Aggression von einem Sohn hängt sehr, sehr viel mit dem Vater ab, weil in dieser Phase, wie schon gesagt, der Sohn anfängt, sich mit seinem Vater zu identifizieren. Auf der anderen Seite entwickelt sich auch die Aggression. Und wenn sich der Sohn an den Vater orientiert und die Aggression auch genau dort entwickelt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Aggression des Sohnes Hand in Hand geht mit der Aggression des Vaters. Versteht ihr, was ich meine? Ich sag immer so, versteht ihr, was ich meine, als würdet ihr gleich hier so vor mir sitzen, aber ich hoffe mal einfach, dass ihr sagt, ja, Leila, perfekt, perfekt erklärt. So, meine lieben Freunde, das war's. Ein kleines Fazit. Wir haben gesehen, dass emotionale Abwesenheit sehr, sehr wichtig ist, also emotionale Abwesenheit des Vaters sehr, sehr wichtig ist, sowohl für Töchter als auch für Söhne. Bei beiden konnte man sehen, dass der Vater ausschlaggebend ist für Selbstdisziplin bzw. Selbstbewusstsein oder auch dieses Antworten auf die Frage, wer bin ich eigentlich? Der Vater macht da wirklich sehr, sehr viel aus, weil je unterstützender der Vater ist, desto selbstbewusster wird das Kind. Weil die Bestätigung von einem Vater ist nochmal anders als die Bestätigung von einer Mutter. Wir haben gesehen, dass es bei Töchtern, die einen emotional abwesenden Vater hatten, verschiedene Szenarien gibt, verschiedene Auswege. Ausweg Nummer 1 ist, dass die Tochter das für normal hält und dann sich auch so einen Partner aussuchen wird. Das wäre ein Ausweg. Ausweg Nummer 2 ist, dass sich die Tochter denkt, okay, das ist nicht normal, aber ich suche mir genauso einen Partner aus, aber werde diesmal das Blatt wenden. Diesmal habe ich das Sagen, diesmal wird mein Partner bzw. mein Vater, also sie sucht sich ja einen Partner aus, der so ist wie der Vater, diesmal werde ich ihn ausnutzen und nicht er mich, diesmal werde ich abwesend gegenüber ihm sein und nicht er gegenüber mir. Szenario Nummer 3 ist, wenn sie zum Beispiel der Liebling war von dem Vater, sucht sie sich einen Ehemann aus oder einen Partner aus und liest ihm dann jeden Wunsch von den Lippen, damit sie immer der Liebling bleibt. Stichwort Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell. Oder im Idealfall, man merkt, dass da irgendwas schief läuft, man merkt, dass man Schmerzen zugefügt bekommen hat. Niemals sollte jemand anderes für die Fehler von jemand anderem büßen. Und ich glaube, da muss ich auch nicht weiter drauf eingehen. Wenn es jetzt auf die Söhne ankommt, ist es sehr wichtig, weil Söhne identifizieren sich irgendwann ab einem gewissen Alter mit dem Vater und wenn der Vater da nicht anwesend ist, dann kann das wirklich nach hinten losgehen. Es muss nicht immer sein, dass der Sohn von einem Mann, der emotional abwesend ist, dann auch abwesend sein wird. Nein, muss es nicht sein. Ganz im Gegenteil, wie schon gesagt, wenn man aus all den Dingen, die einem passiert sind, eine Lehre zieht, dann versucht man das im Idealfall natürlich besser zu machen. Aber es kann natürlich auch sein, dass Kinder, Söhne, dessen Väter abwesend sind, dazu tendieren, aggressiver zu sein oder einfach ihre Emotionen nicht zu zeigen, weil viele Väter, die halt emotional abwesend sind, wie der Name schon sagt, emotional abwesend sind. Also sie haben jegliche Art von Emotionen unterdrückt, haben sie nicht gezeigt. Und dann denkt der Sohn, okay, Emotion und Mann, das geht nicht Hand in Hand. Emotion zeigt nur die Frau, der Mann zeigt keine Emotion. Und da ich ja irgendwann auch wie mein Vater sein möchte, weil mein Vater ja so toll ist, so denkt sich das Kind, unterdrückt dieses Kind auch die Emotionen. Zugleich muss man sagen, dass in demselben Zeitraum, wo dieses Kind anfängt, sich mit seinem Vater zu identifizieren, auch die Aggressivität bzw. die Aggression sich entwickelt. Sprich, wenn der Vater aggressiv ist, der Sohn das sieht, dann denkt der Sohn, das muss so sein, ich muss auch aggressiv sein. Also versteht ihr, was ich meine? Das ist alles immer so ein... meistens sind Kinder wirklich das, was ihre Eltern gezeigt haben. Muss jetzt nicht immer so sein. Ich selber habe keine Kinder, deshalb kann ich so nicht reden, aber ich habe schon ab und an mal erwischt, wie ich ein paar Angewohnheiten hatte, wo ich mir dachte, meine Mutter macht das so oder mein Vater macht das so. Also es ist schon die Wahrscheinlichkeit ist schon sehr hoch, das zu machen, aber am Ende des Tages sind wir selber dafür zuständig, ob wir diese eine Eigenschaft oder diesen Zyklus, sage ich mal, weiterführen und dann die nächste Generation weitergeben oder nicht. Und dementsprechend sollte das wirklich sehr, sehr wichtig sein, dass man sich selber reflektiert, sein eigenes Verhalten reflektiert, was einem überhaupt passiert ist, was es für Folgen mit sich gebracht hat und dann dementsprechend halt eine Auswertung macht, ob man das gut fand oder nicht gut fand. Und so entweder einen Ausweg für sich findet und dann auch für die nächste Generation oder einfach da bleibt. So, meine lieben Freunde, das war's. Ich hoffe, dass euch diese Episode gefallen hat. Falls ihr irgendwie Verbesserungsvorschläge habt, könnt ihr mir immer schreiben, sowohl auf Instagram alenas.blooming.mind als auch hier unten ein Abo. Darüber würde ich mich wirklich sehr freuen, egal ob ihr das auf Spotify oder Apple Podcast hört. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal mit einer neuen Episode. By the way, falls ihr Vorschläge habt, hit me up, einfach schreiben. Ich bin eigentlich offen für relativ alles. Ja, meine lieben Freunde, Dankeschön und wir sehen uns beim nächsten Mal. Oh, das war gut. Das war gut.